Megawatt and Friends. Energie neu denken.
Willkommen bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro, in dem wir Energie neu denken. Hier sprechen wir mit Profis, die die Energiewende gestalten. Es geht um Strom, Wärme, Speicher und Netze, aber vor allem um die Frage, wie gelingt nachhaltige Energieversorgung für Unternehmen? Schön, dass Sie dabei sind. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Energiewende bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro. Heute live von der EES, der Speichermesse im Rahmen der Intersolar in München. Und wir haben einen sehr spannenden Gast heute an Bord, einen Lückenschließer, einen Pionier der Energiespeicherszene, Georg Geilmetzer von EcoStore. Herzlich willkommen, Georg.
Ja, hallo Jan, danke, dass du zu uns gekommen bist. Freut mich.
Mich freut's auch. Ihr hört im Hintergrund, es ist einiges los hier auf der Messe. Ich habe hier schon ein paar Runden gezogen und habe festgestellt, es ist super international mittlerweile. Wenig überraschend, wir sind hier im Speicherbereich, sehen wir sehr viele Asiaten, die hier unterwegs sind. Und ihr seid sicherlich eine spannende Anlaufstelle, Georg, für Speicherhersteller, für die Energiemanagement-Systemprovider. Ihr habt einiges vor, ihr seid mitten dabei, diese vermeintliche Speicherlücke oder die Speicherlücke, die wir unstreitbar haben in Deutschland, zu schließen mit ganz konkreten Projekten. Vielleicht kannst du mal skizzieren, was ihr da gerade in Bollingstedt, in Förderstedt, Hauptsache Stedt, tut mit EcoStore.
Ja, sehr, sehr gerne. Worum geht's denn eigentlich bei der Speicherlücke? Wir haben seit über 20 Jahren die Energiewende in Deutschland mit massiven Investitionen von öffentlichen und privaten Mitteln vorangetrieben und dabei in Kauf genommen, dass der Strom eben nur dann da ist, wenn die Sonne scheint und der Wind weht. Und wir haben keine Strategie auf dem Tableau, was wir machen, wenn die Sonne nicht scheint oder Wind nicht weht. Und dafür hat man praktisch, ich weiß nicht, am Sankt-Nimmerleins-Tag gebetet oder irgendwas gemacht. Auf jeden Fall hat man nicht Speicher als Instrument für das Überbrücken der wind- und solararmen Zeiten wirklich systemisch geplant von der Bundesregierung. Die sind einfach trotzdem gekommen, weil es eine Disruption gegeben hat, ein Zusammenkommen von Technologie, Markt, Geschäftsmodellen, Investoren. Heißt, wir haben plötzlich praktisch im Kielwasser der Elektromobilität sehr große Mengen Speicherproduzenten gehabt, vorwiegend in China, können wir nachher noch dazu nennen, die dann die Mengen liefern können, und wir haben Volatilität im Strommarkt, die praktisch Investitionsanreize setzt, um Anlagen zu investieren, zu bauen und zu betreiben, um eben dann Solarstrom zu laden und ihn in die Nacht zu schieben. Das ist zusammengekommen auf eine Zeit, wo der Regulierer überrascht war. So, wir haben in den 10er Jahren angefangen, Technologie zu entwickeln, uns vorzubereiten, und dann plötzlich ist das Geschäftsmodell investierbar geworden. Es wurde immer besser, 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 bis zu dem Punkt, wo man Privatinvestoren gewinnen kann, Geld für den Bau solcher Anlagen hinzulegen. Das ist wie so eine Popcornpfanne, die immer heißer, heißer, heißer wird, und plötzlich plopp, geht das Geschäftsmodell auf, wird ein Investment Case. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle und haben Teams und Mittel investiert, um diese Portfolien zu bauen.
Und das ja nicht im kleinen Maßstab, sondern im ganz großen Maßstab, ne? Vielleicht kannst du mal so zur Dimension was sagen. Ihr seid seit 2021 am Markt und trotzdem habt ihr schon konkrete Großspeicherprojekte nicht nur in der Projektierung, sondern umgesetzt, die laufen. Ihr habt diese Netzanschlüsse, die jetzt alle wollen. Wie kam es dazu? Weswegen? Es gibt ja diesen perfekten Zeitpunkt, den habt ihr scheinbar abgepasst.
Ja, erst einmal, warum groß? Also viel hilft viel. Wir haben riesengroße Mengen Solarstrom und Windstrom, die praktisch ungenutzt irgendwo abgeregelt werden müssen oder nicht transportiert werden können. Und gleichzeitig haben wir lange Zeiten, wo eben die Lücke da ist, diese von Speicher füllbare Lücke. Wir nennen das die Speicherlücke. So. Und da reden wir von um die 50.000 Megawatt, 50 Gigawatt an Speicherlücken. In Speicherdauer ist es vielleicht mit 4 Stunden, 200 Gigawattstunden Speicherdauer, die man eben bauen soll, damit man diese Lücke stopft. Und wir waren sehr früh dabei, haben am Anfang kleine Projekte gebaut, weil es eben ein hohes Risiko war, weil die Marktsignale noch nicht so gut waren. Der Investment Case nicht so gut, da muss man klein bauen. Ab dem Zeitpunkt, wo die Investierbarkeit plötzlich dann entstanden ist, da hat auch Corona geholfen, da hat auch die Gaskrise geholfen, Strom volatiler zu machen im Preis. Da hat es dann plötzlich Sinn gemacht, sehr große Projekte zu investieren, weil viel, viel hilft. Und das geht dann auch schneller, die Speicherlücke zu stopfen, wenn man sich nicht in Kleinprojekten verzettelt, sondern eben mit den Teams, die wir haben, mittlerweile 100 Mitarbeiter, haben wir einen Ausstoß von 1000 Megawattstunden pro Jahr. Also das ist unser KPI, wie wir das Unternehmen führen. 10 Megawattstunden pro Kopf produziert jeder Mitarbeiter für sich und kann ausrechnen, welchen Beitrag er da zur Energiewende leistet. Und da sind wir sehr stolz davor. Und wir wollen diese Ausstoßrate beibehalten, vielleicht sogar noch ein bisschen wachsen. Und durch unser Vorangehen, natürlich haben wir ganz viele andere Player im Markt angereizt, es mitzumachen, weil es nur gemeinsam gelingt.
Diese Player, das sind einerseits die Hersteller, klar, oder eure Lieferanten, aber ihr habt ja auch mittlerweile wirklich große Investoren, sehr namhafte Investoren. Euer Mitgesellschafter oder einer eurer großen Erstinvestoren ist ein norwegisches Energieunternehmen, die eben aus dem Bereich der Wasserkraftspeicher kommen. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Wieso seid ihr plötzlich bankable? Wieso werdet ihr finanziert von der Banco Santander, von der NordLB? Und andere kämpfen um kleine Investoren.
Ich glaube, andere kommen schon auch noch an den Punkt, es zu schaffen. Wir haben einfach ein bisschen früher angefangen und haben die Wertschöpfungskette internalisiert. Wir machen praktisch alles selber, bis auf das Produzieren der technischen Systeme, wo wir eben Lieferanten für haben. Und dadurch kann man ein bisschen schneller und risikoärmer arbeiten und skalieren. Aber andere, die auch Netzanträge gestellt haben, bezuschlagt werden, werden das früher oder später auch schaffen. So. Natürlich, wer anfängt, trifft als erstes auf die vielen Fettnäpfchen da draußen in der Regulierung, in der Akzeptanz, in der Kommunikation mit allen Stakeholdern der Welt. Und da haben wir eine besondere Verantwortung, diese Dritten mitzunehmen auf der Reise der Transformation zum Schließen der Speicherlücke und müssen und da auch ganz besonders aufpassen, dass wir niemanden vergrämen, damit die Transformation auch gelingt.
Wir versuchen ja so ein bisschen die Unternehmer in der Energiewende und deren Bedeutung eben auch für den hoffentlich den Erfolg der Energiewende zu zeigen. Jetzt habe ich schon das Gefühl, dass hier vor mir einer sitzt, der sehr unternehmerisch denkt. Zum einen habt ihr euch einfach was getraut, wo andere noch gezögert haben. Aber ihr habt das ja ganz offensichtlich nicht jetzt ins Blaue hineingeplant, sondern dafür steht ihr für besondere Betriebs- und Planungseffizienz. Das heißt erstmal, ihr bildet die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Projektierung, der Umsetzung, aber dann auch im Betrieb. Und aber ihr rechnet es offensichtlich sehr konkret durch. Ihr habt Investitionszyklen von 15 Jahren pro Container, der bei euch kommt. Und dann werden die nochmal neu ersetzt und wieder aufgebaut. Also sprich, das muss jetzt die nächsten 30 Jahre laufen. Von welchen Annahmen geht ihr da aus, dass das tatsächlich auch funktioniert und dass man auch die NordLB und die Banco Santander überzeugt?
Die Banken lassen sich dann überzeugen, wenn ihnen die Marktrisiken und die technischen Risiken genommen werden über Garantien. In der PV- und Solar-Windbranche haben wir gelernt, dass der Staat über das EEG diese Risiken weitestgehend abnimmt. So etwas gibt es bei Speichern nicht. Es ist ein in der Sinne unreguliertes Geschäft. Das heißt, man ist mit offenem Visier im Ozean bei Sturm. Wenn das Wetter schlecht ist, dann hat man weniger Erlöse. Wenn das Wetter gut ist, hat man ein bisschen mehr Erlöse, aber es garantiert einem keiner. Man kann mittlerweile über eine Innovation, das nennt in der Absicherung der Erlöse, über sogenannte Tolling-Verträge, zumindest über einen überschaubaren Zeitraum von 5, 6, 7 Jahren Erlösgarantien kriegen. Das ist wie eine Versicherung auf die zukünftigen Erlöse von großen renommierten Energiehandelshäusern, die gleichzeitig ein Problem haben, zu wenig Speicher in ihren Portfolien zu haben und damit Marktrisiken zu haben. Das heißt, diese großen Energieunternehmen kaufen sich die Flexibilität des Speichers, weil sie darüber verfügen dürfen. Im Gegenzug bezahlen sie ein festes Entgelt und haften mit ihrer Bilanzsumme gegen die Erfüllung dieses Zahlungsversprechens. Das klappt natürlich nur, wenn die Bilanzsumme hinreichend groß ist. Aber wenn das gegeben ist und die Verträge da umfassend ausgehandelt sind, kommen Banken um die Ecke und sagen, naja, da glauben wir jetzt zumindest, dass das Darlehen die nächsten 5, 6, 7 Jahre doch einigermaßen abgesichert ist. Wir machen noch eine Verfeinerung dazu, dass wir nicht alles, was das Speicher an Flexibilität hat, in diese versicherten Verträge hineingeben, sondern ein kleines bisschen auch für uns offen lassen, weil wir eigentlich glauben, dass die Erlöse, die man erzielen kann, besser sind als das, was man als Absicherungsvertrag macht, um da nicht die Potenziale herzuschenken.
Und das macht ihr dann mit Partnern wie Next-Kraftwerke zusammen? Genau. Oder das sind dann Art sozusagen die kurzfristigeren Vermarkter, die diese Flexibilitäten an den Spotmärkten dann direkt vermarkten?
Genau, es braucht einen, der den Speicher an den verschiedenen Handelsplattformen positioniert und dessen Einsatz optimiert im Sinne von am meisten Geld verdienen. Und das machen wir nicht selber, das ist auch der Teil, den wir externalisieren. Und da ist Next oder auch Inspired oder auch Entelios oder auch Entrix, viele renommierte Namen verbunden, jetzt muss ich aufpassen, alle keinen zu vergessen, aber die können das und die können das richtig gut. und können allerdings nicht die Garantien aussprechen, ne? Und wollen es zum Teil auch gar nicht. Und dafür braucht es eben dieses Dreigestirn, der Anlagenbetreiber, der Vermarkter, der es optimiert und dann derjenige, ein großes Energieversorgungsunternehmen oder eine Versicherung, die eben die Erlöse absichert, im Zweifel, wenn sie am Markt schlechter ausfallen als der zugesicherte Benchmark.
Und was sind dann jetzt so eure ersten Erfahrungen in Bollingstedt, in Schleswig-Holstein? Seid ihr ja jetzt schon eine Weile am Markt unterwegs, arbeitet offensichtlich auch sehr eng mit dem dortigen Netzbetreiber, SH-Netz zusammen. Und es funktioniert offensichtlich. Vielleicht kannst du uns da mal berichten, warum es da funktioniert und was andere davon lernen können.
Man kann von der Anlage Bollingstedt ganz viel lernen. Und wir wollen alle Learnings transparent machen, damit die ganze Branche davon lernt und nicht die gleichen Fehler macht und in dieselben Fettnäpfchen tritt. Wir haben in Bollingstedt angefangen mit einem Netzanschlussvertrag, der hatte kaum betriebliche Einschränkungen, weil niemand, auch der Netzbetreiber, wusste, was ein Speicher im Netz wirklich macht. Und tatsächlich war es so, wie die Anlage in Betrieb ging, dass der Speicher im Stromnetz tatsächlich Systemzustände hervorgerufen haben, die jetzt nicht unbedingt kritisch waren, aber sehr besorgniserregend für den Netzführer, die Blut und Wasser geschwitzt haben, das Netz in den Momenten stabil zu halten. Das geht so natürlich nicht. Es braucht Verkehrsregeln, wie ein Speicher sich in ein Netz einbettet, um die Systemsicherheit in jedem Zeitpunkt aufrechtzuerhalten. Stromspeicher sind technisch viel dynamischer und flexibler, als der Netzbetrieb die Netzsicherheit aufrechterhalten kann, wenn es keine Leitplanken im Betrieb gibt und keine Spielregeln, an die sich ein Speicher im Betrieb halten muss. Keine Verkehrsregeln, wie ein Speicher eben auf der Stromautobahn unterwegs sein darf. Er ist zu schnell, er ist zu dynamisch, er ist zu spontan. Der Speicher erzeugt Blindflug für die Netzführung, die in dem Maße unterbunden werden muss, wie sie eben systemgefährdend sein kann. Und nach ungefähr 8 Wochen Betriebsweise und schwierigen Erfahrungen hat der Netzbetreiber gesagt, erstmal Stopp hier. Wir müssen anfangen, bisher noch nicht bekannte Verkehrsregeln neu zu definieren, die es nirgendwo auf der Welt, auch nicht in Deutschland, für Speicherbetrieb in dem Maße gab. Und das war Pionierarbeit, die wir im Nachhinein sehr gerne gemacht haben. Aber es war ein besonders schmerzhafter Prozess, weil das gleichzeitig bedeutet, ein Speicher gibt seine betriebliche Freiheit ein Stück weit auf und damit auch ein gutes Stück seiner Erlöse, die er liegen lassen muss, weil Erlöse oft jenseits der systembetreibbaren Leitplanke liegen. Wir haben jetzt am Ende des Jahres, wo wir die Erfahrungen zusammenbündeln und auch transparent machen, im Übrigen rede ich nachher noch, ungefähr 20% des Erlöspotenzials auf der Straße liegen lassen müssen, um uns an Verkehrsregeln zu halten, damit das Systemsicherheit aufrechterhalten bleibt. Die Systemsicherheit ist nicht verhandelbar, deshalb muss man Verkehrsregeln einführen und die Branche muss auch lernen, so wie wir, diese Verkehrsregeln zu respektieren. Die Battle geht jetzt darum, wie genau diese Verkehrsregeln ausgestaltet sind. Es ist kein Dissens, dass es welche braucht, sondern es ist jetzt ein ambitioniertes Ringen um die mildestmöglichen Mittel aus Sicht der Speicherbetreiber für die Wahrung der Systemsicherheit.
Aber ich vermute, das geht ja dann wiederum nur zusammen mit den Netzbetreibern. Man braucht dann jetzt wahrscheinlich, so wie die EU einen Kern der Willigen braucht, so braucht es jetzt dann auch bei den Netzbetreibern, wahrscheinlich auch bei den Größeren, die das im Kreuz haben, sowas technisch, juristisch mit abzusichern. Die muss man jetzt auf seiner Seite haben. Und da hattet ihr das Glück, dass es in Schleswig-Holstein mit Schleswig-Holstein-Netz offensichtlich willige Partner gab, oder?
Ja, also das Vorurteil, dass Netzbetreiber Speicher avers sind, ist nur in ganz wenigen Fällen vielleicht früher so gewesen. Wir erfahren überwiegend sehr hohen Zuspruch von Seiten der Netzbetreiber, dass Speicher wirklich auch gebraucht werden, um die Netz in Zukunft stabil zu halten und die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig aber eben auch Dinge nicht zu tun, die das gefährden. Also der Speicher ist so gesehen ein zweischneidiges Schwert, mit dem man sehr viel Gutes schaffen kann, aber auch, wenn man es falsch nutzt, sich verletzen kann. Es geht darum, jetzt praktisch so eine Verhaltensweise auszudefinieren. Und SH-Netz hat die Chance tatsächlich beim Schopfe gepackt, weil sie diesen Speicher nun mal an die Backe gekriegt haben von EcoStore und damit konfrontiert wurden und es aber konstruktiv umgesetzt haben in einen neuen Kodex des Speicherverhaltens, der auch vom E.ON-Konzern aufgegriffen wurde und jetzt in den nächsten Wochen auch E.ON netzweit ausgerollt werden soll. Unsere Rolle ist da zweierlei. Wir haben erst einmal geholfen, diese mildesten Mittel aus unserer Sicht heraus zu definieren und gleichzeitig auch Input zu geben an E.ON, passt mal auf, wenn ihr es mit der Strenge der Regeln übertreibt, dann werden sehr viel weniger Batteriespeicher gebaut. Warum? Weil dieser Popcorn-Effekt, dass man plötzlich ein Geschäftsmodell reinkommt, der ist reversibel. Wenn man zu strenge Regeln macht, dann funktioniert das Geschäftsmodell nicht mehr und das heißt, dass dann gar nicht mehr investiert wird. Das ist binär. Entweder es funktioniert, man investiert, oder es ist zu schlecht für die Kapitalrenditeerwartungen, die kapitalmarktüblich sind, keine Bonanza. Und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr und dann wird gar nicht mehr investiert. Das wollen die Netzbetreiber auch nicht. Es ist natürlich schwierig, dieses Maß zu definieren, weil jeder Investor selber da ein Stück weit andere Parameter und Prämissen ansetzt. Das soll jetzt in den weiteren Monaten ein Dialog werden, um auch alle an der Branche, alle Stakeholder an den Tisch zu kriegen, um diesen Konsens herzustellen. Wir als Ecosource sehen uns an der Stelle tatsächlich als Vermittler an beiden Stellen, diesen Konsens zu schaffen. Das sind wir unserer Mission schuldig, den Punkt der Unumkehrbarkeit der Energiewende herzustellen. Das ist der Punkt, wo so viel Speicher gebaut sind, die Speicherlücke gestopft sind, dass Solar- und Windanlagen ein privat selbsttragendes Geschäftsmodell haben und nicht mehr abhängig sind von Förderungen, die staatlich, momentan sieht man es ja, gegebenenfalls gefährdet sind.
Also da seid ihr in gewisser Weise auch Eisbrecher, die dann eben diese flexiblen Netzanschlussverträge mit den verschiedenen Netzbetreibern erstmal aufsetzen. Und klar, je mehr es davon gibt, umso eher bildet sich dann ein Standard raus, weil es einfach noch keine gesetzliche Regelung dafür gibt. Und die ist auch nicht absehbar, oder? Du bist ja auch im Verband unterwegs, bist da auch im Vorstand vom Energiespeicherverband, dessen Namen du vielleicht BVES nochmal nennen kannst. Aber also da passiert jetzt auch einiges nach deiner Wahrnehmung.
Ja, ob es einen gesetzlichen Standard gibt oder nicht, muss man noch sehen, weil die Situation, in der man einen Speicher baut vor Ort, ist sehr, sehr spezifisch. Wir haben einen Strommarkt, der praktisch in ganz Deutschland überall dasselbe ist, aber wir haben Netzengpässe, die an jedem Ort andere sind. Und FCAs sind jetzt nun mal das letzte verbliebene Mittel, um diesen Mismatch zwischen Strommarkt und lokale Engpässe zu heilen, da wir einen politischen Konsens haben, an der Preiszonenteilung in Deutschland eben nicht umzusetzen, aus vielen politischen Gründen, die wir hier nicht länger kommentieren, aber trotzdem sind die Probleme ja da und man muss dann andere Mittel finden. Zum Beispiel dynamische Netzentgelte wäre ein Mittel, das wird aber von Netzbetreibern auch ein bisschen kritisch gesehen. Ich befürworte es sehr stark. Ich möchte sagen, dass lokale Flexibilität der Schlüssel ist, um diesen Mismatch zu heilen. Und jetzt gilt es darum, Instrumente und Mittel zu finden und Märkte zu schaffen, um diese lokale Flexibilität zu heben. Das sind im Übrigen auch viele, viele Betriebe, auch Industriebetriebe, auch lokale Erzeugungsanlagen, Solar, Wind und so weiter gefragt, an diesen lokalen Flexibilitätsmarkt der Zukunft teilzunehmen und mitzugestalten. Batterien spielen da eine große Rolle, aber nicht nur.
Das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Also wir wollen ja eben auch dazu anregen, dieses Unternehmerische der Energiewende, dass da eben auch vielleicht größere Abnehmer ins Risiko gehen, sei es jetzt erstmal mit kleineren BESS-Projekten, Batterie-Energiespeichersysteme, die man sich vor oder dem hinteren Mieter selbst installiert. Aber wenn du nochmal so die Dimension, die ihr jetzt mittlerweile realisiert, nochmal ein bisschen genauer beschreiben könntest, also so wie viel Leistung und Kapazität hat so das durchschnittliche EcoStore Speicherkraftwerk und vor allem, was braucht's dafür? Welche strukturellen Voraussetzungen müssen gegeben sein, dass wenn ich vielleicht sogar einen Unternehmer mit Kapital oder zumindest Bankzugang habe, ab wann kann ich denn überhaupt nachdenken, auch mal ein größeres Speicherprojekt umzusetzen?
Ich finde, dass Speicher eine wirtschaftliche und systemische Rechtfertigung in jeder Ritze und Ecke des Stromsystems haben. Wir sind natürlich in einer recht exponierten Situation mit Netzanschlüssen in der Höchstspannungsebene auf den Stromautobahnen, wo die Leistungen im mehrere hundert Megawatt Maßstab sind. Das Batteriespeicherprojekt Förderstedt, größtes baubefindlich in Deutschland, hat 300 Megawatt, 300.000 Kilowatt und 714 Megawattstunden. Damit kann man schon mal eine 500.000 Haushalte für 2 Stunden versorgen. Das nächste Projekt, das wir bauen, hat gleich viel Megawatt, aber dann eben die doppelte Speicherdauer, weil eben die Technologie aus Speicherzellen so rasch sich weiterentwickelt, dass man mehr Kapazität verbaut hinter derselben Leistung.
Wie viele Stunden sind das dann?
Das sind dann 4 Stunden. Das ist auch etwas, was man im deutschen Strommarkt ganz, ganz gut sehen kann, aufgrund der Kurvenverläufe für PV- und Winderzeugung und auch Lastverläufe abends, wenn die Sonne nicht scheint. Das ist so der Perfect Match für diese Solarspitzen und Abendspitzen. Zeitverschiebung. im Kern, dass die Substanz dieser Speicherlücke in Deutschland ist. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Speicherlücke, nämlich die über die Dunkelflaute. Die Speicher haben den Nachteil, dass sie irgendwann leer sind. Und wenn wir 2 Wochen kein Wind und keine Sonne haben, dann hilft auch ein 4-Stunden-Speicher nichts. In der Zeit muss man natürlich schauen, dass man aus gesicherter Leistung die Versorgungssicherheit wahrt. Deshalb hat die Bundesregierung jetzt ein Kraftwerksicherheitsgesetz ins Leben gerufen, das wir in Teilen unterstützen für ein gewisses Maß, wo wir akzeptieren müssen, Gaskraftwerke für die langen Speicherlücken zu bauen, solange es noch nicht bessere Speichertechnologien gibt, die aber absehbar sind. Und wir glauben aber auch, dass ein Tandem aus Gaskraftwerken und neuen Speichern in 4, 6, 8 Stunden Dauer in den Spitzenlastzeiten der Dunkelflaute einen Großteil der Gaskraftwerkzubau vermeiden kann und damit Abhängigkeiten an Gas und an Kosten, die das verursacht, vermeiden kann. Es ist ja ein ganz großes Thema für die Unternehmer draußen, dass der Strom zu teuer ist. Und wir müssen schon Systemsicherheit wahren, aber nicht um jeden Preis, weil wir auch Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den internationalen Wettbewerb wahren müssen und diese beiden Dinge in Abgleich bringen müssen.
Ich denke auch, genau darum geht's. Wir haben jetzt ja gerade im April, Mai so ein paar Mal diese Situation am deutschen Strommarkt gehabt, dass wir eben zur Mittagszeit in ganz stark negative Preise kamen. Vielleicht kannst du da auch nochmal erklären. Also das ist ein besonderes Problem natürlich für Unternehmer. Könnte auch eine Chance sein, wenn die dann eben in Speicher investieren und das eben abfedern. Was, wir hatten jetzt ungefähr minus 500 Euro pro Megawattstunde. Wie könnte es denn abgefedert werden durch sinnvolle Speicherallokation?
Also das ist ein nicht ein Marktversagen. Der Markt hat besonders gut funktioniert, weil er diese Preissignale sendet. Es ist ein Signal einer massiven Speicherlücke. Hätte man Flexibilität oder Speicher gehabt, hätte es diese Lücke nicht gegeben. Wir werden im Spätsommer eine Studie zusammen mit Fraunhofer ISE veröffentlichen, die auch ein Tool wird, eingebettet in Energy Charts, wo man dann so einen Schieberegler hat und auf die Marktdaten schaut und der Schieberegler baut nachträglich Speicher dazu. Da kann man den Schieberegler schieben und man schiebt ihn von jetzt 2-3 GW, meinetwegen auf 10 GW und da hätte, und die Daten haben wir schon, dieser besagte 1. Mai keine minus 500 Euro ergeben, sondern man hätte nur minus 10 Euro gehabt. Da wären quasi die ganz krassen Spitzen schon mal weg gewesen. Um auf 0 Euro zu kommen und alle negativen Preise zu vermeiden in Zukunft, müsste man den Schieberegler ans Ende der Speicherlücke schieben bei 50 GW. Und das ist eben das Ziel, dass man so Preiskapriolen vermeidet, um eben auch Sicherheit für die Strombeschaffung der Zukunft zu haben. Von so Extrempreisen hat keiner was. Das verursacht natürlich ein bisschen Mitnahmeeffekte für den, der zufällig auf der richtigen Seite des Fehlers liegt, aber das ist ja nicht ein planbarer Umstand. Den sollte man eigentlich schon beseitigen. Wie gesagt, und die 50 GW als Zielgröße eliminiert diese Kapriolen ein für alle Mal.
Jetzt habt ihr euch ja auch sehr ambitionierte Ziele gesetzt. 50 GW brauchen wir bis 2030. Wie viel davon habt ihr euch vorgenommen, liefern zu können?
Also die 50 GW ist eine Zielgröße, die wir im Zielbild des klimaneutralen Deutschlands brauchen. Bis 2030 werden wir noch ganz ein gutes Stück Zielbild vor uns haben, wenn wir der Bundesregierung glauben, dass sie das 80%-Ziel für realistisch hält, was mit der aktuellen EEG-Reform tatsächlich faktisch in Frage gestellt wird. Da muss man auch ein bisschen Schizophrenie praktisch kommentieren an der Stelle. Angenommen, es wären 80% bis 2030, dann bräuchten wir um die 10 bis 15 GW Speicher, die wir realistischerweise aus den Netzanschlusszusagen und aus der Tiefe und Breite der Industrie, wie sie jetzt aufgestellt ist, auch sehen werden. Damit werden wir schon die ganz schlimmen Preisspitzen vermieden haben in 2030, trotz weiterem Zubau von Wind und Solar. Wir holen also auf das, was wir die letzten 25 Jahre seit Beginn der Energiewende nicht gemacht haben, nämlich Speicherlücke vertiefen, können wir aufholen bis 2030, aber schließen können wir sie erst wahrscheinlich in den 2040er Jahren.
Kannst du trotzdem noch mal was zu euren Ausbauzielen sagen bis 2030, weil die haben mich auch ziemlich beeindruckt.
Ja, also wir sind einer von vielen. Wir sind jetzt Vorreiter in diesen Themen, weil wir schnell dran waren und haben einen bestimmten Ausstoß von ca. 1 Gigawattstunde pro Jahr. Wenn wir so weitermachen, werden wir vielleicht 1,5–2 Gigawatt und vielleicht 4 Gigawattstunden bis 2030 ins Feld gesetzt haben. Und das ist ja schon mal eine schöne Sache, aber da haben wir praktisch 10% des Marktes in 2030, weil so viele Player auch machen und das finde ich großartig, wenn alle zusammen helfen. Sie sehen hier auf der Messe, ist richtig was los. Die Industrie ist heiß und willig, privates Geld zu investieren und nicht auf öffentliche Fördermittel anwesend sein. Und gleichzeitig, das will ich auch nochmal sagen, dass jeder privat investierte Euro, der nicht aus der Öffentlichkeit kommt, ein Vielfaches zusätzlich an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung schafft, weil es keine negativen Preise mehr gibt in Zukunft. Das heißt, die EEG-Bezuschussung, die fällt geringer aus. Der Steuerzahler muss weniger für die Förderung von Solar- und Windanlagen ausgehen, bis zu dem Punkt, dass er sie gar nicht mehr fördern muss, weil der Marktwert durch Speicher so robust geworden ist von PV-Anlagen, dass man plötzlich einfach seine Anlage mit einem Speicher baut und selbst damit Gewinne macht, ohne EEG-Förderung. Das ist das Ziel.
Ja, dazu kommt ja auch noch eine Menge regionaler Wertschöpfung, die ihr jeweils, und nicht nur ihr, sondern die alle Akteure dann in den jeweiligen Kommunen unterbringt, weil ja eben die Gewerbesteuer da jetzt vor Ort anfällt. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen, wie das vorher war und wie ihr das ändern konntet.
Da ist tatsächlich zu sagen, dass wir früh raus die Ohren aufgeschlossen haben, welche Sorgen und Nöte die Bürger vor Ort und Bürgermeister und Stadträte hatten mit der Vorstellung unserer Projekte und ganz schnell klar war, was haben wir davon. Und wenn man in die Gewerbesteuergesetzgebung geschaut hat, erst einmal nichts, weil die Gewerbesteuer dahin fließt, wo der Verwaltungssitz der Gesellschaft war und nicht, wo die Anlage stellt. Das ist ein Missstand, der für PV und Wind in 2017 und 2021 in zwei Tranchen beseitigt wurde. Und wie so oft hat der Regulator die Speicher nicht auf dem Zettel gehabt. Und wir haben eine Informationskampagne gestartet und auf allen Kanälen, auf allen Ebenen, aus den Verbänden, aber auch direkt in die Regierung hinein, diesen Missstand bekannt gemacht und wurde im Jahressteuergesetz 2024 beseitigt, sodass Speicher ab 25 90% der Gewerbesteuer vor Ort abführen müssen. Und damit erhält der Bürgermeister in Bollingstedt, hat beispielsweise für 2025 400.000 Euro Gewerbesteuer ausbezahlt kriegt und hat sich sehr gefreut, dass er die Ehre hatte, den Speicher bei sich aufnehmen zu können. Er hat auch wirklich unterstützt bei der Realisierung des Projektes, bei der Schaffung Akzeptanz. Und die Gemeinde wird jetzt belohnt. Und so ist eigentlich richtig. Wir müssen vor allem in die Regionen, wo Strukturwandel stattfindet und Strukturarmut herrscht, diese Projekte tragen. Das gilt insbesondere für Projekte im Osten der Republik, wo wir auch Verantwortung tragen. Das Speicherprojekt in Förderstedt ist dreimal so groß wie in Bollingstedt. Und wir hoffen, dass dort auch ein privat vorfinanziert investierter Strukturwandel seine Früchte für die Gemeinde vor Ort trägt.
Das Ganze eben in Sachsen-Anhalt, also Förderstedt in Sachsen-Anhalt. Vielleicht kannst du nochmal skizzieren, bitte, wenn jetzt Leute hellhörig werden, Leute, damit meine ich Unternehmer, und sagen, spannender Ansatz. Welche Art von Konsortien können sich denn jetzt jenseits von so Projektentwicklern, wie ihr einer seid und Betreiber, ist mir also verstanden, ihr betreibt auch, ihr vermarktet dann auch gemeinsam mit Partnern, aber welche Art von Konsortien kannst du dir denn vorstellen für Großspeicherprojekte, die jenseits von jetzt spezialisierten Vermarktern stattfinden? Also kann auch der Mittelständler oder der große Mittelständler über so ein großes Speicherprojekt nachdenken?
Kann er schon. Es ist risikobehaftet und kapitalintensiv. Normalerweise haben die Mittelständler eher Sorgen, wie sie in ihrem Kerngeschäft investieren und da die Mittel fokussieren. Strom ist ja oft nur ein lästiges Übel und Kostenträger. Aber da würde ich schon auch aufmerksam machen, dass die zukünftige Strommarktsituation, auch die Netzentgeltsituation im Übrigen durch den Agnes-Prozess, eine große Chance ist für Unternehmer, in dieses Feld zu investieren und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Das kann sein, wenn man zufällig einen großen Netzanschluss, sprich eine große Steckdose am eigenen Betrieb hat, diese zu nutzen, um Geschäft zu machen mit dem Speicher an sich als Selbstzweck, so wie wir. Aber man kann den Speicher auch nutzen, um die Strompreiseffizienz des eigenen Betriebs und die Stromkosten damit zu senken, indem man beispielsweise den Speicher so betreibt, dass die Netzentgelte in Zukunft sinken oder dass man einen Lieferanten findet, der einen billigeren Strom liefert, weil er den Speicher nutzen kann, um hohe Zeiten, hohe Strompreise aus dem Speicher zu beliefern und nicht vom Markt. Da ist ganz, ganz viel Saft drin. Ich glaube, ein starkes Wachstum im sogenannten Behind-the-Meter Commercial and Industrial Speicherbereich. Und da soll sich gerne jeder Unternehmer aktiv informieren, was er tun und investieren kann. Ich glaube, das lohnt sich.
Da sprichst du genau das Geschäftsmodell eben auch von Maestro, die diesen Podcast unterstützt, nebenan. Solche Partner, Energieversorger, aber dann eben auch mit Entwicklern zusammen, die eben den Speicher, die eigene PV-Anlage dann implementieren und dann natürlich auch die Direktvermarktung und solche Themen mit übernehmen können. Aber da sprechen wir von einem deutlich kleineren Maßstab.
Na, es kommt natürlich auf die Größe des Betriebes an. Wenn eine Chemiepark darüber nachdenkt, und das ist auch ein großen Speicher, mit dem man dann dessen Netzentgelte und Strombeschaffungskosten senken kann. Wenn es die Bäckerei um die Ecke ist, ist der Speicher halt kleiner, macht im Kern aber dasselbe, nämlich das Ausoptimieren der Stromkosten.
das war genau meine Frage. Also wenn ich jetzt an Wacker Chemie hier in der Nähe, ich glaube, es ist einer der größten Energieabnehmer in Bayern, denke, könnten die oder vielleicht denken die auch schon nach, vielleicht ja auch zusammen mit euch, über so ein Großspeicherprojekt oder ist das unrealistisch?
Die große Steckdose im Südosten Deutschlands sehe ich nicht, weil die Stromtrassen insbesondere in diese Region gerade noch gebaut werden müssen. Aber Wacker Chemie hat ja schon ein bisschen Stromanschluss. Die müssen sie natürlich deutlich erhöhen, wenn sie die Wertschöpfung weg von fossilen Molekülen hin zu erneuerbaren Molekülen, sprich Power to Gas und so weiter, vorantreiben wollen. Da braucht es extrem viel Strom. Da ist dann wenig Platz erst einmal für ein marktliches Verhalten eines Speichers. Gleichzeitig, wenn man eine Elektrolyseanlage kombiniert mit einem Speicher betreibt, und da ist die Elektrolyseanlage von Wacker sehr groß und auch der Speicher wird dann sehr groß sein, dann wird man die Wasserstoffgestehungskosten senken können, weil man vorwiegend dann den Wasserstoff produziert, wann die Preise billig sind oder der Speicher seinen Strom aus den billigen vorhergeladenen Zeiten in die Elektrolyse schickt. Da ist ganz viel Saft drin, aber wichtig ist, dass die Stromnetzinfrastruktur auch vor Ort ist bei den sehr großen Betrieben und da haben wir tatsächlich durch den nicht vorausschauenden Netzausbau der letzten Jahre ein Problem. Die Regulatorik hat es nicht erlaubt, dass Netzbetreiber, die diese Speicherwelle schon antizipiert haben, das darf man ihnen nicht unterstellen, aber nicht regulatorisch in die Lage versetzt wurden, bereits im Vorfeld Trassen, Schaltfelder, Umspannwerke zu errichten, um dann diese Möglichkeit besser anbinden zu können.
Jetzt biegen wir so langsam auf die Zielgerade unseres Podcasts und ich würde dich gerne noch fragen, in meiner vorletzten Frage, wenn du jetzt sowohl als Mitgründer, als Business Development Verantwortlicher für EcoStore und Teil der Geschäftsführung, wenn du da zwei Wünsche an die Bundesregierung frei hättest, aber natürlich bist du auch gleichzeitig, hast du sicherlich den Verbandshut mit auf. Was sind so die zwei Punkte, wo du sagen würdest, das muss ich in den nächsten, sagen wir mal, 2 bis 3 Jahren ändern, damit es noch stärker vorangeht? Was würdest du da antworten?
Du bist praktisch die Wunschfee. Also ich hatte normalerweise 3 Wünsche, nicht?
Ja, aber deine Wunschfee hat jetzt leider nur 2 diesmal mit dir zur Messe gebracht.
Ich wünsche mir 2 Dinge von der Bundesregierung. Erstens einen ganz klaren Kurs pro Elektrifizierung, all in electric. Wir haben 2 Pole in der Weltwirtschaft. Eines ist der Elektrostate. Das sind die Wirtschaftsregionen, die in die Elektrifizierung investieren und sich damit resilient, geopolitisch unabhängig, wirtschaftsstark und umweltfreundlich aufstellen. Dazu gehört zum Beispiel China, aber auch europäische Staaten. Dann haben wir den anderen Pol der Fossil States wie die USA, wie manche arabische Länder, die aus ideologischen Gründen erst einmal am altbewährten fossilen System festhalten wollten, dieses zementieren wollen und dadurch alle möglichen Abhängigkeiten und Nachteile erleiden und nicht zu schweigen von dem, dass die Klimatransformation damit erschwert wird. Ich wünsche mir von der deutschen Bundesregierung, dass sie aus welchen Gründen auch immer, ideologisch oder nicht, den Weg der wirtschaftlichen Vernunft, geopolitischen Resilienz einschlägt, der aus meiner Sicht eine volle Elektrifizierung unserer Wirtschaft ist. Dazu gehört auch, und das ist vielleicht Wunsch 1b, dafür verzichte ich auf den zweiten in dem Zusammenhang, dass man Dinge wie die Wärmewende und die Verkehrswende in Richtung Elektrifizierung schiebt und dort keine Zweifel sät, wenn private Menschen oder Betriebe Investitionsentscheidungen treffen für den Einbau einer Wärmepumpe oder einer Elektrifizierung der Flotten, sondern klare Signale sendet, wir haben alle was davon und insbesondere unsere Kinder, die den Mist nicht ausbaden müssen, was wir aus Kurzfristigkeit, Ressentiments oder Beharren auf überholten Systemen verursachen, an Kosten und Umweltfolgeschäden.
Und da kann man ja sagen, für diese sektorübergreifende Energie- und Wärmewende, ich glaube, da ist ein Speicher ein ganz wichtiger, oder das Schließen der Speicherlücke ist ein ganz wichtiger Hebel, da müssen wir hinkommen. Also insofern habe ich auch das Gefühl, das ist der Weg, den man jetzt gehen muss, aber ich als Moderator enthalte mich einer Wertung. Ja.
Die Speicherlücke ist erst einmal ein Problem, wenn wir die geschlossen haben werden, durch die Speicher, die kein Selbstzweck sind, dann werden wir der Elektrifizierung und damit der angesprochenen Resilienz und Unabhängigkeit ein ganz großes Stück näher gekommen sein. Es ist also ein Mittel zum Zweck der Eigenständigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Und da appelliere ich an alle Zuhörer, die in ihre Betriebe reinschauen sollen und schauen, was kann ich tun, um meine Betriebe mehr auf Elektrifizierung zu setzen, weil das am langen Ende die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe selbst erhöht. Und es ist anstrengend, davon kann ich berichten, es ist mühsam, es braucht Geld und man muss ein Stück weit auch ein paar trockene Jahre aushalten bis zur kurzfristigen finanziellen Amortisation, aber am langen Ende lohnt es sich und das erhöht ja auch den Wert der Betriebe selbst.
Ja, den Wert der Betriebe, aber auch insgesamt die Standortfaktoren werden dadurch einfach strukturell verbessert. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es immer mehr erkennen. Wir versuchen ja eben auch diese Beispiele. Wir waren neulich bei der Therme Bad Wörishofen. Da geht's wirklich voran und die stehen mittlerweile ganz anders da, trotz 4 Millionen Investitionskosten, die sich innerhalb von 4 bis 6 Jahren amortisieren.
Das ist ein großartiges Musterbeispiel, um zu zeigen, dass private Akteure Mut haben, und by the way, dann natürlich auch Kapital brauchen und Ressourcen wie Land und Netzanschlüsse, aber dann belohnt werden für ihren Mut, indem auch natürlich es attraktiver wird, es mit solchen Betrieben zusammenzuarbeiten, sei es als Mitarbeiter, als auch als Kunde und eben auch selbst als Betrieb sagen können, man hat die Transformation mit unterstützt, weniger Gas gekauft, weniger Abhängigkeiten gehabt und ein klares Signal ist. Es kann sein, dass die Industrie und die Betriebe draußen trotz Regulierung den Kurs der Elektrifizierung vorangehen werden, weil ich es als wirtschaftliche Vernunft erachte und nicht, weil es von der Politik gefordert wird. Momentan sogar im Gegenteil.
Ihr seid ja ein Beispiel, dass man nicht immer auf Förderung warten muss, dass man einfach auch voranschreiten kann. Das finde ich sehr beeindruckend. Meine Abschlussfrage lautet, wenn wir bei der Intersolar oder der Speichermesse, die dann immer als Teil der Intersolar, soweit ich es verstehe, mit am Start ist, wenn wir 2030 hier wieder zusammensitzen, wie viel Prozent der Speicherlücke wird denn bis dahin geschlossen sein, wenn alles gut läuft, also wenn wir mal von einem optimistischen Szenario ausgehen, und welchen Anteil wird EcoStore daran haben?
Ich hoffe, wir werden ca. 15 Gigawatt an Speichern zugebaut werden. Das ist ungefähr ein Drittel der Speicherlücke. Das sind sehr, sehr große Vorhaben, die natürlich sehr lange brauchen. Das heißt, wir sind 2030 wahrscheinlich gerade im steilen Teil der S-Kurve, der Transformation, wo sich eine Industrie etabliert hat und einen sehr hohen Ausstoß hat. Und ich glaube, dass bis Ende der 30er Jahre ein guter Teil der Speicherlücke geschlossen sein wird. Und wenn wir uns in 4 Jahren hier wieder treffen, werden wir hoffentlich feststellen, dass die Strompreise gesunken sein werden, die Kapriolen aufgehört werden und vor allem eines stattfindet, nämlich wir haben Vertrauen gelernt in die Sinnhaftigkeit der Transformation und haben gelernt, unbeirrbar den Kurs der Transformation fortzusetzen. Wir werden zurückschauen auf 2026 und dachten uns, ja, damals wussten wir nicht, jetzt sollen wir weitermachen, sollen wir nicht weitermachen, bequemer wäre eigentlich aufhören und werden sagen, naja, gut, dass wir weitergemacht haben.
Bei jedem Veränderungsprozess gibt's ja dieses Tal des Zweifels, wo man erstmal durch muss und wo eben auch die Mühen der Ebene manchmal schmerzhaft sind. Wenn ich es richtig verstehe, fühlt ihr das auch hin und wieder. Aber mir kommt so vor, als sind hier Leute am Start, bei EcoStore, aber auch auf der Messe insgesamt, die damit anziehen wollen und die erstmal, wenn so eine Lokomotive erstmal angeschoben ist, dann ist sie auch nicht mehr aufzuhalten. Also dann, ich bin da ähnlich optimistisch wie du. Georg, herzlichen Dank, dass wir hier Teil deiner Messezeit beanspruchen konnten. Für uns war es wirklich super spannend. Ich finde es mega beeindruckend, was ihr in diesen gerade mal 5 Jahren aufgebaut habt. Ich bin mir sicher, in 4 bis 5 Jahren, da passiert noch einiges bei EcoStore, aber in dieser gesamten Landschaft der Großspeicherprojekte insgesamt.
Danke, Jan. Lass uns in 2030 nochmal reden.
Sehr gut, so machen wir es. Deal. Georg, vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Megawatt and Friends, dem Podcast von Maestro. Ciao, ciao.
Megawatt and Friends. Energie neu denken.